Es ist das Jahr 334 vor unserer Zeitrechnung. In der Platonischen Akademie, der Philosophenschule in Athen, sind Dutzende Gelehrte versammelt. Sie studieren alte Schriften, tauschen Wissen aus, diskutieren über Mathematik, Astronomie und Physik, Dialektik, Ethik und Ontologie. Sie sind die Denker, die das Fundament für die abendländische Wissenschaft und Philosophie legen. Die Weltsicht, die hier vermittelt wird, ist die von Platon, dem Gründer der Akademie. Für ihn ist Philosophie ein Mittel, um die ideale, geistige Wirklichkeit jenseits der materiellen Welt zu erkennen. Mit einem seiner Schüler diskutiert Platon besonders angeregt über seine Ideenlehre. Die beiden hegen tiefen Respekt füreinander und vertreten doch grundverschiedene Denkrichtungen. Das führt schließlich zum Bruch. Der Schüler wendet sich von Platons Schule ab und entwickelt seine eigene, auf Empirismus und Logik fußende Philosophie. Das ist die Geschichte von Aristoteles. Ich bin Caroline Breitschädel und eure Host für diesen Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Mathematik erzählen. Heute geht's so weit zurück in die Vergangenheit wie noch nie in diesem Podcast. Weiter zurück können wir kaum gehen, denn Aristoteles ist im Grunde der erste Wissenschaftler im modernen Sinne. Er forscht empirisch, also durch genaues Beobachten, und er begründet die Logik, die heute aus der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken ist. Mit Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft, schauen wir uns das gleich nochmal genauer an. Wie immer in diesem Podcast wollen wir aber erstmal ins Leben von Aristoteles eintauchen. Die Geschichte, die wir euch dieses Mal erzählen wollen, hat natürlich wieder unser Haus- und Hofmathematiker Demian Nauel-Goos mitgebracht. Hallo Demian.
Hallöchen, Caro.
Unsere heutige Geschichte ist ja eine Art Prequel zu unserer letzten Folge. Ihr erinnert euch vielleicht, vor zwei Wochen haben wir die Geschichte von Filippo Brunelleschi erzählt, dem Architekturstar der Renaissance. Im 15. und 16. Jahrhundert besinnen sich die Menschen auf die Ideale der Antike zurück und das findet sich auch in der Kunst wieder. Der Renaissance-Künstler Raphael malt das berühmte Fresko »Die Schule von Athen«, das die Geschichte der Philosophie reflektiert. Im Zentrum des Gemäldes Platon und Aristoteles. Demian, erklär doch mal, was ist das Besondere an dem Werk?
Also, das Fresko zeigt eine riesige Halle. Und so hat sich halt Raphael diese platonische Akademie in Athen vorgestellt, in der eine Versammlung großer Wissenschaftler und Philosophen der Antike stattfindet. Mittig im Bild, wie du schon gesagt hast, da stehen Platon und Aristoteles. Die beiden sind aber jetzt nicht die einzigen großen Denker auf diesem Gemälde. Die Schule von Athen, dieses Fresko, das ist das große Who's Who der antiken Philosophie. 58 Personen in bunten Gewändern sind auf dem Gemälde abgebildet. Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, wie zum Beispiel Epikur, Pythagoras, Heraklit, Diogenes und besonders zu betonen Sokrates.
Sokrates ist der Lehrer von Platon und Platon wiederum der Lehrer von Aristoteles, also drei Generationen an großen Denkern, die sich gegenseitig stark beeinflusst haben.
Und sie alle wirken hauptsächlich in Athen, der kulturellen Hochburg der Antike. In der Architektur, der Politik, den Naturwissenschaften, der Literatur, der Philosophie, überall hat das antike Griechenland massive Veränderungen vorangebracht und für bedeutsamen Fortschritt gesorgt. Deshalb feiert Raphael auf diesem Gemälde die Wiedergeburt der Antike oder auf Französisch ihre Renaissance.
Also ist Athen für die Antike quasi das, was Florenz rund 1000 Jahre später für die Renaissance ist? Also so der Place to be?
Ja, so könnte man es sagen. Also in Athen kommt wirklich alles zusammen, was Rang und Namen hat. Deshalb hatten sich die antiken Griechen auch lange Zeit für total überlegen gegenüber anderen Völkern. Zum Beispiel gegenüber ihren nördlichen Nachbarn im Königreich Mazedonien.
Okay, bleiben wir aber erstmal noch in Griechenland. Das besteht in der Antike ja vor allem aus Stadtstaaten. Poleis werden die genannt, also eine Polis, mehrere Poleis.
Der wichtigste Stadtstaat ist natürlich Athen, gefolgt von Sparta und Theben. Die Polis, in der Aristoteles 384 vor unserer Zeitrechnung zur Welt kommt, ist Stagira. Das ist ein kleines Provinzstädtchen an der Ostküste der griechischen Halbinsel Chalkidiki. Aristoteles Vater ist da Arzt.
Also mal wieder eine Geschichte mit einem Protagonisten, der aus gutem Hause kommt, entnehme ich dem?
Absolut. Der Vater ist auch nicht irgendein Arzt, sondern arbeitet lange Zeit als Leibarzt des mazedonischen Königs. Und auch Aristoteles Mutter stammt aus einer Arztfamilie.
Hattest du nicht gesagt, die Griechen fühlen sich den Mazedoniern überlegen?
Ja, genau. Viele Griechen halten ihr Nachbarland, das Königreich Mazedonien, für rückständig. Für die Griechen ist nämlich die Monarchie ein rückständiges politisches System, weil sie selbst als unabhängige Stadtstaaten organisiert sind, mit politischer Selbstverwaltung und eigener Gesetzesgebung. Außerdem gibt es kulturelle Unterschiede. Mazedonien ist eine ländlich geprägte Region, während die Griechen stolz auf ihre städtische Kultur sind.
Und trotzdem ist Aristoteles Vater der Leibarzt des mazedonischen Königs.
Ja genau, und so kommt es dann auch, dass Aristoteles sich mit dem mazedonischen Königssohn Philipp anfreundet. Das soll heißen, Aristoteles und seine Familie scheinen keine relevanten Vorbehalte gegenüber der mazedonischen Königsfamilie zu haben. Und der König auch nicht gegenüber der Familie. Und dass nun ausgerechnet Aristoteles Vater als Grieche der Leibarzt des mazedonischen Königs ist, dafür gibt es ansonsten verschiedene mögliche Erklärungen. Vielleicht ist der Grund, dass Stagira und Mazedonien geografisch nah beieinander liegen oder dass griechische Ärzte sehr anerkannt sind. Oder vielleicht hat der König auch einfach Interesse an dem medizinischen Wissen der Griechen.
Das klingt ja fast so, als würde es um Geheimwissen gehen, das Aristoteles Vater da hat.
Dir kommt das vielleicht komisch vor, aber so war es damals tatsächlich. Das Wissen eines Arztes wird zu dieser Zeit nicht einfach so mit anderen geteilt. Man kann nicht einfach Medizin an der Uni studieren, denn Universitäten, die gibt es damals noch nicht. Einer der ersten Vorläufer moderner Universitäten ist tatsächlich die Akademie Platons. Das heißt, medizinisches Wissen ist nicht öffentlich zugänglich, sondern wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ärzte bringen traditionell ihren Söhnen alles über Anatomie und Medizin bei, was sie so wissen.
Okay, spannend. Aber müsste das nicht bedeuten, dass für Aristoteles auch eine Karriere als Arzt vorgesehen ist, weil sein Vater eben Arzt ist?
Ja, so ist es auch. Warum Aristoteles nicht Arzt geworden ist, dafür gibt es auch zwei überlieferte Begründungen. Laut der einen Version war Aristoteles Vater beim Orakel von Delphi und das Orakel hätte dem Vater geraten, seinem Sohn zu erlauben, sich der Philosophie zu widmen.
Ja, okay, wenn das Orakel von Delphi das wirklich gesagt hat, dann darf man sich dem wahrscheinlich nicht widersetzen. Das ist ja im antiken Griechenland sowas wie ein allwissender Ratgeber für hilfesuchende Griechen. Klingt für mich zwar ein bisschen wie Hokuspokus, aber in Glaubenssachen mische ich mich nicht ein. Also, was ist denn die zweite Erklärung?
Ja, die ist jetzt nicht so fantastisch, klingt aber auch glaubwürdiger. Demnach fängt der Vater sogar an, seinen Sohn von klein auf in den Beruf des Arztes einzuweisen. Er verstirbt jedoch, als Aristoteles erst 10 Jahre alt ist. In der Folge übernimmt ein Freund der Familie oder vielleicht ein Onkel von Aristoteles dessen Erziehung und bildet ihn in damals grundlegenden Fächern aus, wie zum Beispiel Griechisch und Rhetorik, aber eben nicht in Medizin.
Und wie macht Aristoteles sich so?
Ja, also er ist unglaublich wissbegierig und möchte die Welt um sich herum verstehen. Er lernt und lernt und lernt. Und er wird auch sehr kreativ, um bloß keine Zeit zu verlieren. Es gibt eine Anekdote. Also man erzählt sich, dass Aristoteles nicht gerne schläft. Vergeudete Zeit sozusagen. Also nimmt Aristoteles eine Eisenkugel in die Hand, wenn er ins Bett geht. Er streckt die Hand aus und stellt darunter einen Schlüssel auf. Und sobald Aristoteles eindöst und sich halt entspannt, fällt die Kugel in die Schüssel und es knallt ganz laut und Aristoteles ist sofort wieder wach.
Und kann sich dann sofort wieder seinen Studien widmen. Toll. Also ich muss sagen, das klingt schon etwas übertrieben, aber Universalgelehrte fallen wohl auch nicht vom Himmel. Also ohne Fleiß kein Preis und so. Wie geht's dann weiter?
367 vor unserer Zeitrechnung, da ist Aristoteles gerade mal 17 Jahre alt. Und da geht Aristoteles nach Athen, um an Platons Akademie zu studieren. Diese Akademie ist eigentlich nichts weiter als ein öffentlicher Park mit einigen Gebäuden. Dort können die Schüler Platons sich intellektuell weiterbilden. Wie wir schon sagten, war die Akademie sowas wie der Vorläufer der Universitäten.
Was ich ganz spannend finde, heute assoziieren wir das Wort Akademie wie selbstverständlich mit Bildung. Ich habe mich aber vorher nie gefragt, woher das Wort eigentlich kommt. Erst jetzt, als ich ein bisschen was über Platon gelesen habe, habe ich herausgefunden, das Wort Akademie stammt von Akademos und das ist eine Heldenfigur aus der griechischen Mythologie. Das Land, auf dem 388 vor unserer Zeitrechnung Platons Akademie erbaut wird, ist einfach diesem Helden Akademos gewidmet und nach ihm wurde Platons philosophische Schule dann halt benannt.
Was man so alles bei diesen Recherchen lernt, ne? An dieser Akademie ist halt Aristoteles auf jeden Fall zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er kann sich endlich der Philosophie widmen, was ihn sowieso immer viel mehr gereizt hat als die Medizin. Und das auch noch bei Platon. Platon ist damals schon eine Berühmtheit. Er ist der bedeutendste Philosoph seiner Zeit. Er war ein Schüler von Sokrates, der heute als Begründer der Philosophie gilt. Das meiste, was wir von Sokrates überliefert bekommen haben, das verdanken wir Platon. Platon hat Sokrates Lehren nämlich in Form von Dialogen aufgeschrieben.
Wir wissen natürlich nicht zu 100%, inwieweit Platon in diesen Dialogen die tatsächlichen Ansichten von Sokrates wiedergibt oder ob Platon auch seine eigenen Ideen durch die Figur des Sokrates ausdrückt. Auf jeden Fall tritt Sokrates in etwa 20 von Platons Werken auf, in 20 von insgesamt 30. Platon hat also einen großen Teil seines Lebenswerks seinem Lehrer gewidmet. Ich muss aber sagen, es klingt deshalb schon ein bisschen nach einem Kult um Sokrates und Platon in dieser Akademie. Ist Platon da so eine Art Guru und seine Schüler verbreiten seine Lehren?
Naja, nicht so wirklich. Platon selbst hat zwar eine eigene philosophische Strömung entwickelt, was wir heute Platonismus nennen. Diese ist aber jetzt nicht die offizielle philosophische Strömung der Akademie, die dort ausschließlich vermittelt wird. Platon ist eher ein Impulsgeber und gibt seinen Schülern Feedback zu deren Methoden und philosophischen Ansätzen.
Wir haben also mit der Akademie Platons einen Ort, an dem angehende Philosophen ihre eigenen Ideen ausarbeiten können, dann einen Lehrer, der ihnen helfend zur Seite steht, und wir haben den kreativen, klugen und hochmotivierten Aristoteles, der auch Bock hat, Philosophie weiterzudenken. Also eigentlich ist Platons Akademie vielleicht nicht nur die erste Art Universität, sondern auch der erste Think Tank, so eine Art. Jedenfalls beste Voraussetzungen für eine boomende Philosophie und für einen Aufstieg von Aristoteles auf der philosophischen Karriereleiter.
Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein optimaler Nährboden für die Philosophie und für Aristoteles Entwicklung. Aristoteles verehrt auch Platon und sein philosophisches Werk, bringt aber auch eigene Gedanken ein. Die beiden freunden sich an und bald schon unterrichtet Aristoteles auch selbst an der Akademie. Rund 20 Jahre lang wirkt er an dieser Philosophenschule mit und ist stets ein enger Vertrauter Platons.
Ich höre ein Aber.
Aber er ist auch immer ein Außenseiter unter Platons Schülern. Aristoteles ist wohl eher ein Eigenbrötler. Meist zieht er die Gesellschaft von Büchern der Gesellschaft von Menschen vor. Platon selbst soll Aristoteles den Leser genannt haben. Und dann fängt halt Aristoteles irgendwann mal an, die Lehren Platons nicht nur weiterzudenken, sondern sie förmlich auf den Kopf zu stellen. Er geht plötzlich in seinen Überlegungen in genau die entgegengesetzte Richtung. Und da sind wir wieder beim Fresko, also die Schule von Athen, dieses Wandgemälde von Raphael, über das wir vorhin gesprochen haben.
Der Renaissance-Künstler hat darauf Anfang des 16. Jahrhunderts 58 super wichtige Philosophen verewigt und darunter eben auch Platon und Aristoteles.
Genau, zentral sind Platon und Aristoteles in der Mitte zu sehen. Platon ist der Ältere links und er zeigt mit dem Finger nach oben. Das soll seine Philosophie widerspiegeln. Für Platon ist die Welt nämlich strikt in zwei Bereiche getrennt. Die sinnliche, vergängliche Welt auf Erden und die ewige, ideale Welt. Und auf die verweist er mit dem Finger gen Himmel. Er glaubt, dass die Wahrheit in der ewigen, der geistigen Ideenwelt zu finden ist. Und der Weg zur Wahrheit ist die Philosophie.
Und Aristoteles, der sieht das anders?
Genau. Und auch das sehen wir in dem Gemälde. Aristoteles ist rechts von Platon und er deutet mit der Hand nach unten, auf die Erde. Denn Aristoteles glaubt, dass Erkenntnis und Wahrheit in der irdischen Welt zu finden sind. Für ihn ist alles miteinander verbunden. Er trennt nicht zwischen der irdischen und einer übergeordneten Ideenwelt, so wie Platon. Für ihn sind Körper und Seele eins.
Ändert sich der Zustand der Seele, so ändert dies zugleich auch das Aussehen des Körpers und umgekehrt. Ändert sich das Aussehen des Körpers, so ändert dies zugleich auch den Zustand der Seele.
Laut Aristoteles kommen Menschen zur Erkenntnis, indem sie die irdische Welt beobachten und erfahren. Philosophie ist bei ihm also sehr praxisnah.
Hast du da ein Beispiel für, um die verschiedenen Ansätze von Platon und Aristoteles ein bisschen greifbarer zu machen?
Also Sinneswahrnehmungen wären so ein Beispiel. Die sind für Platon relativ unwichtig, wenn es um Erkenntnisgewinn geht. Er ist überzeugt, wir können unseren Sinnen nicht trauen. Aber Aristoteles sagt, völliger Quatsch. Ich muss doch meine Welt um mich herum beobachten, um von ihr zu lernen. Ich muss sehen, fühlen, riechen, schmecken.
Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.
Nur wenn ich die Welt um mich herum erforsche, dann werde ich sie besser verstehen.
Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut.
Richtige Hands-on-Mentalität. Das klingt schon eher nach Naturforschung eigentlich als nach Philosophie.
Manche sagen deswegen auch, dass Aristoteles der erste Naturforscher oder eben Wissenschaftler war. Ich kann mir gut vorstellen, dass das alles schon ein bisschen von seinem Vater inspiriert ist, dem Arzt eben, der ja seine Patientinnen beobachten muss, um sie zu behandeln.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke. Und für so ein bisschen Küchenpsychologie bin ich eh auch immer zu haben. Und wo wir gerade dabei sind, Platon hat seine Kindheit und Jugend übrigens in der Zeit des Peloponnesischen Kriegs verbracht. Das könnte durchaus eine sehr, ich sag mal, übermächtige Erfahrung sein, der man gerade als junger Mensch ziemlich ausgeliefert ist. Also wer weiß, ob oder wie das seine Philosophie der getrennten Welten beeinflusst hat. Aber wir schweifen ab. Also wir haben diese beiden Philosophen, zwei Freunde, die aber philosophisch betrachtet kaum anderer Meinung sein könnten. Führt das nicht zu Konflikten innerhalb der Akademie?
Mir scheint, die beiden können ganz gut trennen zwischen der persönlichen Wertschätzung füreinander und den philosophischen Differenzen. Die Freundschaft zwischen den beiden ist von großem gegenseitigen Respekt geprägt. Aber das heißt jetzt nicht, dass Aristoteles ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er philosophisch anderer Meinung ist.
Platon ist mir teuer, aber die Wahrheit ist mir noch teurer.
Aristoteles fühlt sich also verpflichtet, die Wahrheit über die Loyalität zu seinem Lehrer und Freund zu stellen.
Ich muss mir ehrlich gesagt verkneifen, einen etwas spöttischen Kommentar über Männeregos zu machen. Die beiden nehmen sich nämlich schon sehr ernst. Aber rückblickend natürlich, naja, die beiden sind tatsächlich ja die großen Namen der Philosophie. Also steht ihnen das vielleicht auch ein bisschen zu.
Und Aristoteles wäre nie so groß geworden, wenn die Wissenschaft in seinem Leben nicht die höchste Priorität gehabt hätte. Aber ohne seinen treuen Freund Platon hätte er es vermutlich auch nicht so geschafft.
Nun trennen Aristoteles und Platon aber ja auch einige Jahrzehnte. Die beiden haben einen Altersunterschied von etwa 44 Jahren. Also, dass Aristoteles in seiner Sturm- und Drangphase gegen seinen Lehrer aufbegehrt, ist jetzt auch nicht so verrückt. Aber auch als Aristoteles dann älter ist, widerspricht er Platons Lehren ja immer wieder. Ist Platon da nicht manchmal genervt von so viel Eigensinn?
Ja, das kommt tatsächlich auch vor. Platon ist eher ruhig und besonnen, vielleicht auch aufgrund seines höheren Alters. Aber über Aristoteles sagt er wohl trotzdem hin und wieder, dass er sich etwas mäßigen sollte. Platon spricht über ihn zum Teil fast wie über einen rebellierenden Teenager.
Aristoteles hat gegen mich ausgeschlagen, wie es junge Fohlen gegen ihre Mütter tun.
Und doch scheinen die beiden sich ja sehr viel zu bedeuten gegenseitig. Trotz aller Unstimmigkeiten bleibt Aristoteles schließlich 20 Jahre in der Akademie, hast du schon gesagt.
Ja, genau. Zuletzt war er tatsächlich einer der wichtigsten Lehrer an Platons Schule. Aber es gibt noch ein letztes Kapitel der Geschichte. Und das beginnt mit Platons Tod. 347 vor unserer Zeitrechnung stirbt Platon mit 80 Jahren. Die Akademie braucht also einen neuen Leiter. Und es steht fest, einer der Schüler wird Platons Nachfolger. Und Aristoteles, der ist ja wie prädestiniert für diesen Posten. Er ist mit 37 Jahren im besten Alter und sein philosophisches Werk ist praktisch genauso bedeutsam wie das seines Lehrers.
Und er ist einer der wichtigsten Lehrer der Akademie, wie du gerade nochmal betont hast. Er hat sich also wirklich um den Ruf der Akademie verdient gemacht.
Das stimmt. Und doch kommt es anders. Nicht Aristoteles wird Nachfolger Platons, sondern dessen Neffe.
Oh.
Ja, ne? Aristoteles ist tief gekränkt. Das ist der endgültige Bruch. Aristoteles verlässt schließlich Athen und damit auch die Akademie Platons.
Aristoteles denkt über die Natur der Mathematik an sich nach und schafft damit die Grundlagen der Logik.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft, schön, dass du wieder hier bist, um uns die Mathematik zu erklären. Hallo.
Hi, Caro.
Die Natur der Mathematik an sich, das klingt ganz schön hochtrabend und auch ein bisschen mysteriös.
Ja, es ist auch mysteriös. Also ich meine, wie würdest du jemandem von einem anderen Planeten beschreiben, was Mathematik ist?
Gute Frage. Also in der Schule dachte ich am Anfang, es geht um Zahlen und Rechnen. Aber dann kommen Geometrie, Algebra, Vektoren und so weiter ins Spiel. Und man merkt, Mathe ist noch so viel mehr und noch so viel komplizierter.
Das stimmt. Und tatsächlich ist die Frage, was ist Mathematik, die wirkt irgendwie super harmlos. Aber die ist echt schwer zu beantworten. Also ich meine, in der Biologie geht es halt um Lebewesen, in der Physik beschreibt man Naturgesetze, aber Mathematik hat irgendwie einen ganz eigenen Stellenwert und deshalb wird sie auch nicht zu den Naturwissenschaften gezählt. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, Mathe ist die einzig exakte Wissenschaft. Was einmal bewiesen wurde, ist immer wahr. Aber was genau beschreibt die Mathematik? Philosophen streiten sich bis heute noch drum.
Okay, und in einen philosophischen Streit wollen wir uns heute aber besser nicht einmischen.
Das sehe ich ganz genauso. Und deswegen würde ich mich lieber um eine verwandte Frage kümmern, über die sich Aristoteles und Platon gestritten haben. Und tatsächlich ist das eine Frage, die mich auch und auch andere Kommilitonen seit dem ersten Semester beschäftigt. Wurde Mathematik erfunden oder gefunden?
Okay, die Frage, die dahinter steht, ist also, entspringt Mathematik unserem Kopf und wir stülpen sie über Phänomene, um sie zu erklären? Oder handelt es sich bei Mathematik um Wahrheiten, die schon immer existieren und die wir nur entdecken sozusagen?
Genau, also alle Naturwissenschaften beschreiben unsere Welt. Das heißt, wir entdecken irgendwas, das um uns herum existiert.
Klar, auch wenn PhysikerInnen über super abstrakte Dinge wie schwarze Löcher oder so nachdenken, beschreiben sie damit zumindest im Prinzip reale Dinge. Wenn MathematikerInnen aber jetzt von Zahlen sprechen, dann erscheint das doch auch real, oder nicht?
Das kommt drauf an, wen du fragst. Also Platon vertritt die Ansicht, dass Zahlen als abstrakte Größen für sich genommen existieren. In seiner Vorstellung sind Mathematiker sowas wie Erforscher einer abstrakten, immateriellen Welt. So wie frühere Entdecker wie Kolumbus zum Beispiel mit Schiffen in unbekannte Welten aufgebrochen sind, versuchen auch die Mathematiker in der Antike, wenn auch etwas behüteter, immer wieder Neues zu erkunden.
Und Aristoteles sieht das wie sein Lehrer, wie Platon?
Nee, natürlich nicht. Er widerspricht Platon. Aus seiner Sicht haben Menschen die Mathematik als eine Art Sprache erfunden, um die Welt um uns herum zu beschreiben.
Okay, aber nach allem, worüber wir im Podcast schon gesprochen haben, kommt mir das jetzt nicht ganz richtig vor. Ich meine, wir reden so oft über mega abgefahrene Sachen, die es in unserer Welt ja gar nicht in echt gibt. Also sowas wie Unendlichkeiten, Anti-Unendlichkeiten und von Space-Katzen mal ganz zu schweigen.
Ja, da hast du natürlich recht. Aristoteles spricht Menschen aber auch die Fähigkeit zu, abstrahieren zu können. Also zum Beispiel gibt es ja in der Natur keinen perfekten Kreis und trotzdem sind wir ja in der Lage dazu, einen perfekten Kreis mathematisch zu definieren. Ein Argument für Aristoteles Sichtweise der erfundenen Mathematik ist, dass verschiedene Kulturen völlig unterschiedliche Arten und Weisen gefunden haben, um Zahlen darzustellen. Also manche benutzen, wie wir heute, das Zehnersystem. Das heißt, wir lesen eine 3, 2, 4 als 3 mal 100 plus 2 mal 10 plus 4 mal 1. In anderen Kulturen ist es aber ganz anders. Da nutzt man Zahlensystemen mit einer Basis von 6 oder von 60. Und auch die Symbole und die Zählweisen unterscheiden sich teilweise.
Also mit den Infos vor Augen würde ich Aristoteles auch beipflichten. Wir Menschen sehen Muster und Strukturen in der Natur und versuchen, das irgendwie zu erklären. Und dafür nutzen wir Symbole und Regeln, die dann zur Mathematik werden.
Ja, aber es gibt auch Argumente für Platons Sichtweise. Und zwar haben verschiedene Kulturen trotz unterschiedlicher Schreibweise die gleichen mathematischen Wahrheiten gefunden. Also Mathematik scheint irgendwie objektiv zu sein, denn die Folgerungen gelten immer und überall. Und außerdem ist es auch super erstaunlich, wie gut sich Mathematik dafür eignet, die Welt um uns herum zu beschreiben.
Alle Naturwissenschaften bedienen sich ja letztlich der Mathematik, um unsere Welt zu beschreiben. Also okay, ich bin hier ein Fähnchen im Wind. Jetzt finde ich Platons Seite auch überzeugend.
Ja, das ist ein Problem. Also ich finde auch, dass beide Seiten echt gute Punkte haben. Und eine Antwort darauf, wer jetzt letztlich richtig liegt, die werden wir wohl nie haben. Aber das Nachdenken über den eigentlichen Kern der Mathematik hat Aristoteles dazu gebracht, die Grundsteine der Logik zu legen.
Über Logik haben wir im Podcast ja auch schon gesprochen, in den Folgen zu Gödel und Zermelo. Und wenn ich mich richtig erinnere, schafft Zermelo doch die Grundlagen der Mathematik und der Logik, oder?
Ja, also Zermelo bildet die modernen Grundlagen, aus denen sich alle Bereiche der Mathematik ableiten lassen. Also Geometrie, Analysis, Algebra, Arithmetik und so weiter. Aristoteles geht es aber vor 2300 Jahren erstmal darum, überhaupt die Basic-Grundregeln für logische Argumentationsketten zu finden. Im Prinzip ist vieles davon auch intuitiv klar, aber richtig angewendet kann man daraus auch abstrakte Folgerungen ableiten.
Was wäre denn ein Beispiel dafür?
Aus den Aussagen, alle Menschen sind sterblich und alle Griechen sind Menschen, folgt, dass alle Griechen sterblich sind zum Beispiel.
Ja, okay, das ist im wahrsten Sinne des Wortes logisch.
Und tatsächlich ist die mathematische Logik nichts anderes. Man nimmt Aussagen, die wahr oder falsch sind, verknüpft sie irgendwie miteinander und guckt, ob das Ergebnis wieder wahr oder falsch ist. Und das kann super komplizierte Konsequenzen nach sich ziehen, wie wir in der Folge zu Kurt Gödel schon gehört haben.
Da ging es um eine mathematische Aussage, die wahr ist, sich aber nicht beweisen lässt.
Genau. Und Aristoteles legt die Basic-Grundregeln dafür fest, wie man Aussagen miteinander verbinden kann. Und diese Regeln gelten bis heute. Die erste Regel ist der Satz der Identität. Der scheint ziemlich trivial und sagt einfach nur, dass A gleich A ist. Also ein Mensch ist ein Mensch. Das ist eine wahre Tatsache.
Ja, das klingt wirklich sehr basic, aber auch sehr, ja, wahr und unumstößlich.
Ja, und man muss ja irgendwo anfangen, um weitermachen zu können. Die zweite Regel ist der Satz vom Widerspruch. Der sagt, dass es unmöglich ist, dass eine Aussage gleichzeitig wahr und falsch ist. Also es kann nicht sein, dass ein Mensch sterblich ist und gleichzeitig unsterblich.
Das leuchtet mir ein, ja.
Und dann die dritte Regel, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Es kann nur eine Aussage selbst oder ihr Gegenteil gelten. Das heißt, entweder ein Mensch ist sterblich oder er ist unsterblich. Es gibt keine dritte Option. Dieser Satz soll Widersprüche ausschließen.
Und diese drei Grundregeln, die begründen die Logik?
Für das, was wir heute unter Logik verstehen, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Aber die Regeln von Aristoteles reichen lange Zeit aus, um Logik zu betreiben. Und das klingt vielleicht alles trivial, aber tatsächlich sind die Grundregeln echt super wichtig. Zum Beispiel die zweite Grundregel, der Satz vom Widerspruch. Der stellt sicher, dass es in der Logik bzw. in der Mathematik niemals einen Widerspruch geben darf. Also sowas wie 1 ist gleich 2 oder ein verheirateter Junggeselle oder ein unsterblicher Mensch oder so. Wenn der Satz vom Widerspruch nicht gelten würde und es nur einen einzigen Widerspruch gibt, dann kann man theoretisch daraus alles ableiten, jede beliebige Aussage.
Das heißt, wenn nur eine Sache in der Mathematik falsch ist, dann könntest du zum Beispiel beweisen, dass es Einhörner gibt?
Ja.
Okay, und wie geht das?
Wenn der Satz vom Widerspruch nicht gilt, dann kann es Aussagen geben wie Maria ist ein Mensch und daher sterblich, aber gleichzeitig unsterblich. Das ist wie, wenn du beim Lösen einer Gleichung auf ein Ergebnis wie 1 ist gleich 2 kommen würdest.
Okay, das könnte vielleicht schon mal passieren, aber dann habe ich mich in der Regel wahrscheinlich verrechnet.
Ja, aber angenommen, du kommst da ohne Verrechnen drauf. Und man würde sagen, okay, die Mathematik ist halt irgendwie weird und wir akzeptieren, dass es in diesem einen Fall mal komisch ist. Wenn man das macht, dann hat es echt üble Auswirkungen. Weil, ich habe ja schon gesagt, man kann daraus dann einfach alles ableiten, inklusive Einhörner. Dafür muss ich nur zwei Aussagen durch ein Oder miteinander verbinden.
Inwiefern? Wie geht das?
Also das logische Oder ist etwas anders als das, was wir in unserer normalen Sprache haben. Damit ein Statement wahr ist, das aus zwei Aussagen besteht, die durch ein Oder verknüpft sind, müssen entweder beide Aussagen wahr sein oder nur eine von beiden. Die erste Aussage ist jetzt, es gibt Einhörner. Und die zweite ist, Maria ist sterblich. Das verbundene Statement, es gibt Einhörner oder Maria ist sterblich, ist auf jeden Fall wahr, weil der letzte Teil ja wahr ist. Maria ist ja ein Mensch und deswegen auch sterblich.
Okay, das gilt aber erstmal unabhängig davon, ob Einhörner existieren oder nicht, oder?
Ja, genau. Also bis dahin ist noch alles richtig. Wir wissen nur, es gibt Einhörner oder Maria ist sterblich, ist eine wahre Aussage.
Mhm.
Und jetzt kommt der Trick. Weil der Satz vom Widerspruch nicht gilt, kann es sein, dass Maria sterblich ist und gleichzeitig auch unsterblich. Also wäre die Aussage, Maria ist unsterblich, eben auch wahr. Das heißt aber, dass die Aussage, Maria ist sterblich, falsch ist. Also kannst du mir folgen?
Ja, ich denke schon. Maria ist sterblich ist
also gleichzeitig wahr und falsch. Und das ist die Folge davon, wenn wir uns nicht an die zweite Basic-Grundregel von Aristoteles halten.
Ja, genau. Und jetzt kommen auch die Einhörner. Also ich weiß, dass die Aussage, es gibt Einhörner oder Maria ist sterblich, wahr ist. Jetzt ist aber die Aussage, Maria ist sterblich, falsch. Deswegen muss die Aussage, es gibt Einhörner, wahr sein. Es gibt also Einhörner.
Okay, cool. Und das könnten wir jetzt einfach mit allem machen, oder wie? Also statt Einhörnern hätte ich mir jetzt die Existenz von allem Möglichen wünschen können. Wie zum Beispiel gesunde Nutella, Gleichberechtigung für alle Menschen, Weltfrieden oder globalen, nachhaltigen Klimaschutz. Aber ja, wo kämen wir denn dahin?
Im Englischen ist das als Principle of Explosion bekannt. Sobald man einen Widerspruch in der Mathematik oder in der Logik hat, kann man daraus einfach alles Mögliche folgern.
Okay, das lehrt uns also, dass der Satz vom Widerspruch super wichtig ist, damit wir uns nicht in irgendwelche Fantasiewelten flüchten können. Ich sehe sonst schon kommen, dass PolitikerInnen uns weismachen wollen, dass es möglich wäre, gleichzeitig Rechtspopulismus zu verbreiten und damit aber vermeintlich Rechtsextremismus zu bekämpfen. Weil schließt sich mathematisch ja nicht aus, wenn man Aristoteles Satz vom Widerspruch aushebeln würde.
Ja, ich wünschte, in der Politik würden sich tatsächlich alle auf Logik berufen.
Ja, das stimmt schon. Als würden PolitikerInnen sich die Mühe machen, mathematische Grundlagen abzuschaffen, um sich widersprüchlich zu äußern.
Deshalb beschäftige ich mich beruflich lieber mit Mathe als mit Politik, weil Mathe viel klareren Regeln folgt. Es geht um beweisbare Wahrheiten. Und beim Beweisen von mathematischen Aussagen spielt der Satz vom Widerspruch eine wichtige Rolle. Dass Aristoteles schon vor 2300 Jahren diese tiefen Einsichten hatte, ist echt bemerkenswert.
Ja, voll. Und auf Aristoteles Erkenntnissen baut ja bis heute echt viel auf in der Mathematik.
Aber nicht nur in der Mathematik, wenn ich das mal so einwerfen darf. Ich sehe das nämlich etwas anders als Manon mit der Politik. Ich denke, Logik ist eine wunderbare Grundlage, um auch PolitikerInnen kritisch zu hinterfragen.
Was meinst du damit?
Vor einigen Jahren musste ich zum Beispiel mit ein paar Kollegen an der Uni in Argentinien einen Grundkurs Logik entwerfen. Zielgruppe waren alle neuen Studis meiner Uni, also nicht nur Mathe, sondern Biologie, Architektur, Philosophie, was auch immer. Und wir haben uns dafür entschieden, nicht über mathematische Logik zu sprechen, was eigentlich so vorgesehen war, sondern über rhetorische Logik. Wir haben den Studis dort ganz viele Trugschlüsse präsentiert. Trugschlüsse sind ja Scheinargumente, die einem zwar beim ersten Hinhören richtig erscheinen, aber eigentlich falsch sind.
Weil sie logisch sind oder weil sie genau nicht logisch sind?
Weil sie genau nicht logisch sind. Ein Beispiel aus der Realpolitik hier wäre zum Beispiel, wenn ein Politiker sagt, dass wir auf den Autobahnen ein Tempolimit haben sollten. Und dann kommt ein anderer Politiker und schreit, Verbotspartei, die wollen alle schön im Leben verbieten. Ich meine, das hat der erste Politiker überhaupt nicht gesagt. Der zweite behauptet aber einfach mal, dass er es gesagt hat, um ihn und seine Argumentation zu diskreditieren. Das nennt man zum Beispiel das Strohmann-Argument. Die Studis haben dann im Kurs damals ständig Politiker zitiert und waren dann völlig baff, als sich herausstellte, dass diese Aussagen von Trugschlüssen nur so trieften.
Mit Aristoteles PolitikerInnen entlarven, das gefällt mir sehr gut. Schon irre, wie bis heute die Erkenntnisse von Aristoteles gültig sind, die er vor mehr als 2000 Jahren hatte. Er ist halt nicht ohne Grund einer der bekanntesten und einflussreichsten Philosophen und Naturforscher der Geschichte. Dass Aristoteles Philosophie neu denkt und dadurch Steine ins Rollen bringt, das hat damals natürlich auch schon Platon erkannt. Aber er hat es ein bisschen anders bewertet, als wir es heute tun. Denn wie wir schon gehört haben, Platons Nachfolge als Leiter der Akademie tritt Aristoteles nicht an. Nicht, weil er nicht will. Man könnte sogar vermuten, dass Aristoteles nur wegen Platon so lange an der Akademie bleibt und schon allein deshalb ein ehrwürdiger Nachfolger wäre. Nein, das war einfach nicht Aristoteles Entscheidung. Aber was sind denn nun die Gründe dafür, dass Platons Neffe als Leiter der Akademie vorgezogen wird, Demian? Was ist da los an der Akademie nach Platons Tod?
Ja, also erstmal vermutlich Trauer und Chaos, ne? Und die Aufregung, weil alle wissen, jemand Neues wird die Leitung übernehmen. Da brechen also neue Zeiten an. Und darauf haben vielleicht auch nicht alle Lust.
Du spielst auf die Differenzen zwischen Platon und Aristoteles an, die beiden in ihren philosophischen Ansichten hatten.
Genau. Aristoteles Werk steht im totalen Widerspruch zu dem von Platon. Zwar hat die Akademie offiziell ja keine philosophische Ausrichtung, sondern ist sozusagen philosophisch unabhängig, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle damit einverstanden sind, wenn jemand Platons Akademie leitet, der Platon philosophisch widersprochen hat.
Und Platon vielleicht insgeheim auch nicht. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass es auch die Überlieferung gibt, dass Platon selbst noch vor seinem Tod seinen Nachfolger bestimmt hat. Platon hat das Erbe seines Lehrers Sokrates ja immer sehr in Ehren gehalten. Vielleicht hat er sich dasselbe auch von seinem Nachfolger gewünscht, also dass dieser Platons Werk in Platons Sinne bewahrt. Und naja, sein begabtester Schüler Aristoteles, der hat halt seinen eigenen Kopf und vielleicht wollte Platon da auf seine letzten Tage einfach kein Risiko eingehen.
Das ist eine Möglichkeit. Und selbst wenn Platon bei seiner Nachfolge nicht mitgeredet hat, vielleicht sind es auch die Schüler, die das Erbe Platons gefährdet sehen, wenn Aristoteles die Akademie leiten würde.
Und dass sie ihn deshalb nicht als Nachfolger bestimmen, meinst du? Das könnte natürlich auch sein. Also noch dazu eckt Aristoteles ja auch an, weil er aufmüpfig und eigenbrötlerisch ist.
Und dann gibt es noch einen Grund, weshalb Aristoteles nicht gerade beliebt unter den anderen Schülern Platons ist. Dazu müssen wir noch zurück zum Anfang der Geschichte gehen. Du erinnerst dich daran, dass Aristoteles Vater der Leibarzt des mazedonischen Königs war und Aristoteles sich mit dem Königssohn Philipp angefreundet hat.
Ja.
Dieser Philipp ist seit 359 vor unserer Zeitrechnung König von Mazedonien und er stabilisiert sein Land. Mit diplomatischer Geschicklichkeit und mit militärischen Reformen sichert er die Macht Mazedoniens. Außerdem weitet er Mazedoniens Territorium und Mazedoniens Einfluss in Griechenland aus. Damit wird Mazedonien zu einer Gefahr für das freie Athen, weil Athen halt jetzt fürchtet, irgendwann den Feind vor der Tür zu haben.
Okay, Politik halt, würde ich sagen. Aber was hat das denn jetzt mit Aristoteles zu tun? Und vor allem damit, dass er nicht als Leiter der Akademie ausgewählt wird?
Diese frühere Freundschaft zum jetzigen König, das weiß man in Athen. Und deshalb sieht man Aristoteles als Mazedonien-Sympathisant. Und wenn Mazedonien jetzt zur Gefahr für Athen wird, zum Feind Athens, dann wird Aristoteles als Unterstützer des Feindes angesehen. Oder gar selbst als Feind.
Wirklich? Weil Aristoteles in seiner Kindheit und Jugend den falschen Freund hatte, wenden sich Jahre später seine Akademiekollegen und Schüler gegen ihn?
In Athen herrscht eine ganz klare Stimmung gegen Mazedonien. Und ja, Aristoteles' Verbindung zum mazedonischen König werden ihm schließlich zum Verhängnis.
Wow, also das mal übelste Diskriminierung. Ist offenbar keine neue Erfindung, wer hätte das gedacht? Menschen, machthungrig und ausgrenzend, sinds griechische Antike. Da ist es natürlich auf mehreren Ebenen mehr als verständlich, dass Aristoteles der Akademie und auch Athen den Rücken kehrt.
Auf die Leute, die mich so hängen lassen, nachdem ich 20 Jahre lang einer Akademie treu war, hätte ich auch keine Lust mehr. Und weißt du, wo Aristoteles dann landet?
Nein, verrat es mir.
In Mazedonien. 4-5 Jahre nach seinem Bruch mit Platons Akademie wird er der Lehrer von Alexander dem Großen, dem Thronfolger im Königreich Mazedonien. Das ist nämlich der Sohn von König Philipp.
Tja, das haben die Griechen jetzt davon.
Mit 49 oder 50 Jahren kehrt aber schließlich Aristoteles zurück nach Athen mit Büchern, Landkarten und Forschungsmaterialien im Gepäck. Er gehört aber nun nicht mehr der Platonischen Akademie an, sondern lehrt und forscht selbstständig. Und schließlich bekommt er auch seine eigene philosophische Schule.
Mehr als verdient. Das war unsere Geschichte aus der Mathematik für diese Folge. Über einen Mann, der natürlich auch als Universalgelehrter gilt. Völlig zu Recht, muss ich aber zugeben. Ihr habt ja gehört, dass Aristoteles in der Philosophie eine große Nummer war, eine der größten Nummern, und dass er das wissenschaftliche Arbeiten maßgeblich geprägt hat mit seiner Begründung der Logik. Und damit hat er eben auch die Mathematik maßgeblich geprägt. Sicher war Aristoteles nicht in allen Dingen ein Vorbild. Was seine Schlafroutinen angeht, zum Beispiel nicht. Gönnt euch Schlaf, Leute, lasst das mit der Eisenkugel. Wir können aber echt viel aus dieser Geschichte und von Aristoteles lernen. Hartnäckig die eigenen Ziele zu verfolgen, den eigenen Leidenschaften nachzugehen. Sich trauen, den eigenen Weg zu gehen, statt nur in anderer Leute Fußstapfen zu treten, weil das haben wir halt schon immer so gemacht. Und wir können mal wieder was über Freundschaften lernen, die uns manchmal vielleicht viel mehr Kraft und Durchhaltevermögen geben, als wir es in dem Moment merken. Aber vielleicht merken wir es später einmal. Denn, auch das können wir uns im Sinne Aristoteles zusammen philosophieren, es hängt doch irgendwie alles miteinander zusammen. Frühe Freundschaften mit späterer Stärke, Körper und Seele, Logik und Leben, Mathematik und Moral.
Diejenigen, die behaupten, die Mathematik drücke nichts über die Schönheit oder das Gute aus, irren sich. Tatsächlich tut sie das in hohem Maße. Die höchsten Ausdrucksformen der Schönheit sind die Ordnung, die Symmetrie und die Eindeutigkeit, denen mit der Mathematik in höchstem Maße Ausdruck verliehen wird.
In 2 Wochen hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Da springen wir dann aus der Antike bis in die Gegenwart und erzählen euch eine Geschichte aus der Mathematik, die sich um einen noch andauernden Konflikt dreht und um eine immerwährende Frage, die über neuen mathematischen Erkenntnissen schwebt. Ab wann gilt eine Vermutung eigentlich als bewiesen? Schaltet gerne wieder ein und lasst doch in der Zwischenzeit ein paar nette Worte da, wenn euch der Podcast gefällt. Zum Beispiel auf Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns nämlich sehr. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgearbeitet hat Rabea Schlotz. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Produziert hat die Folge ebenfalls Tim Schmutzler. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.